Hallo zusammen.
Hallo zu Teil 2 des
50 Shades of Running Podcasts.
Ja, oder wie man unvorbereitet in einen Podcast geht.
Also wir sind ja eigentlich, haben wir schon 100% unsere Vorbereitung erfüllt, weil wir sitzen auf unserer Couch und wir sprechen ins Handy. Ich musste nämlich sehr lachen, weil so viele gesagt haben, wir hätten so eine geile Tonqualität, bis auf die Musik. Danke dafür, wir sitzen auf der Couch ohne dieses Radiomoderatorengerät, das andere Podcaster vielleicht nutzen.
Nee. Ja, wahrscheinlich haben wir einfach so eine coole Akustik in unserem Wohnzimmer durch den Wäscheständer und
die Glühbirne, die ja, noch ohne Lampen scheint.
Und die Stöcke vom Hund, die hier rumliegen. Also das muss wohl auch einen Einfluss drauf haben. Auf jeden Fall, das Tonstudio von uns ist 1A ausgestattet und
jo. Ja,
bestens für Podcasten.
Ihr habt uns so ein bisschen Feedback gegeben, was ihr gerne hättet. Danke dafür. Ein Thema waren 100 Meilen, was man bei dem Rennen so erlebt und...
Ja, ich glaube, die Fragen waren auch irgendwie, wie man sich darauf vorbereitet und was danach passiert. Ich habe nicht so den ganzen Überblick, weil ihr habt ja eher an Sandra geschrieben. Es haben sich relativ wenig Leute tatsächlich dafür interessiert, was ich durchgemacht habe eben während dieser 2 Tage. Ich kann aber durchaus auch ein bisschen was erzählen. Einfach so die Eindrücke von außen, was man da so ja, sieht am körperlichen Verfall von den Teilnehmern und ja, was man einfach so erlebt, auch als Betreuer. Ich habe das Ganze ja schon bei 100 Kilometern gemacht. Da war es auch schon interessant, aber jetzt die 160 Kilometer oder 167 Kilometer waren noch ein Ticken interessanter sogar. Vielleicht auch, weil es auch kälter war.
Ja, wo fangen wir am besten an? Für alle, die neu zugeschaltet haben, herzlich willkommen zum 50 Shades of Running Podcast. Erste Frage, wieso läuft man 100 Meilen? Das ist eine Frage, die nehme ich gleich vorweg, die kann ich nicht beantworten. Dann, wieso läuft man es im Winter und wieso läuft man es in einem Gelände, das gar nicht bekannt für Wanderungen ist und dementsprechend auch die Wege nicht wie bei uns in den Alpen ausgebaut sind, sondern eher dürftig? Und was war noch die Frage? Genau, wie habe ich darauf hin trainiert? Ich würde jetzt einfach mal so anfangen, ein bisschen zu erzählen. Ich hoffe, der Basti kommentiert hin und wieder mal rein, weil der lockert immer auf und sonst ist ein purer Trainingslaber-Podcast von einer Person einfach viel zu langweilig. Genau, also Hintergrund war der, also eigentlich fing alles ganz früher an, als ich meine erste Leistungsdiagnostik gemacht habe und festgestellt habe, ey Alter, ich wäre nicht schneller, ums Verrecken nicht. Und dann war irgendwann die Aussage...
Ja, in der Leistungsdiagnostik, dass eine sehr, sehr stabile Grundlagenausdauer vorhanden ist. Also eine, die man im Endeffekt gar nicht umschubsen kann.
Genau, das war für mich der Startschuss und das Go, jetzt einfach nur noch lange Distanzen zu machen und gar nicht mehr auf die Geschwindigkeit zu gehen, weil ich habe auch, ich habe mir einfach immer was weggeholt, so verletzungstechnisch. Das wollte mein Biomechanismus wollte die Geschwindigkeit nicht, aber mein Biomechanismus will die langen Distanzen, weil seither bin ich nicht mehr verletzt. Man muss daher schon durchaus das machen, worauf der Körper besteht quasi. Genau. Und
es wollte auch niemand, dass ich Kugelstoßer werde.
Weil jemand kein Bild zu Sebastian hat, er ist lang und dünn und durchtrainiert. Aber kein Kugelstoßer. Genau. Und ja, so sind die Distanzen einfach immer länger geworden und mein persönliches Highlight war 2018 im Sommer der Zugspitz Ultra Trail, die 102 Kilometer mit 5480 Höhenmeter im Aufstieg und 5480 im Abstieg. Und ey, da ging es mir so schweinegut. Ich sag's euch, das war mega. Ich habe bei Kilometer, wann war es? Du hast mich 80?
Ja, bei 40 warst du eher so, bei 50 warst du schon aufgeräumter. Bei 60 hast du schon Druck gemacht und bei 80 warst du eigentlich aggressiv euphorisch.
Also ich habe zwischen Kilometer 60 und 100 tatsächlich nochmal über 40 Leute überholt, was pro Kilometer einer ist. Ich weiß nicht, was da mit mir los war. Es ging mir total gut. Und da, als ich dort ins Ziel gelaufen bin, stand für mich fest, ich möchte einfach schauen, wie weit ich gehen kann, wenn es mir bei so einer Distanz so gut geht. Und damit war das Ziel für mich geschaffen, 100 Meilen zu laufen. Ich wollte es gar nicht groß ankündigen, sondern für mich machen, weil ich kann persönlich nicht so gut mit Druck von außen umgehen, wenn ich das Gefühl habe, oh Gott, mich tracken Leute, mich beobachten Leute. Es gab ein kleines Encounter. Ich habe jemanden überholt bei dem 100 Kilometer Lauf und derjenige war nicht so erfreut, weil da, glaube ich, ein kleines Battle ging. Also es war eine andere Frau und die hat danach Dinge über mich erzählt, die nicht gestimmt haben. Einfach, ich hätte sie aus dem Rennen gebracht, als ich sie überholt habe. Und naja, auf jeden Fall hatte ich müssen wir auch nicht weiter darauf eingehen. Auf jeden Fall stand für mich fest, wenn ich diese 100 Meilen laufe, dann möchte ich irgendwo laufen, wo niemand gegen mich und läuft oder meint damit mir in einem Duell zu stehen, im Wettkampf, sondern ich möchte die für mich laufen, fernab vom Wettkampfgedanken und möchte die genießen. Und habe mich letztendlich für Italien entschieden. Und den S1 Corsa della Bora, das ist ein Lauf, den sind Sebastian und ich letztes Jahr schon zusammen gelaufen, die 57 Kilometer.
Genau, die kurze Strecke.
Die kurze Strecke. Und fanden den einfach super schön organisiert, liebevoll, persönlich. Und da habe ich gesagt, okay, dann möchte ich da meine 100 Meilen laufen. So kam es dann auch. Was mir bei der Anmeldung nicht bewusst war, also eigentlich, wenn man es jetzt ausspricht und wahrscheinlich auch ihr, wenn ihr es hört, ihr werdet sagen, ja, logisch. Aber Logik ist nicht ganz so meine Sache. Auf jeden Fall war mir nicht bewusst, dass es sehr, sehr zeitig dunkel wird und sehr, sehr spät hell wird im Winter.
Das hat jetzt... Aber hat das was mit dem Lauf an sich zu tun?
Oder? Ja, weil ich fand, also meine größte Schwierigkeit war tatsächlich, oder für mich das Anstrengendste... Was?
Im Winter wird es halt früher dunkel.
Ja, da habe ich aber nicht dran gedacht, als ich mich angemeldet habe. Also letztendlich bin ich durch 15 Stunden Dunkelheit marschiert und das war für mich so das Forderndste an der Geschichte. Lach nicht. Genau, das war mir nicht bewusst, aber ich habe mich trotzdem drauf gefreut. Und ja, wie habe ich drauf trainiert? Das darf man wieder nicht sagen.
Anders, nein, also schon richtig. Also, recht viel Krafttraining auch wieder.
Sehr, sehr, genau. Sehr viel Krafttraining, das stimmt.
Auch im Ausdauerbereich, also mit Spinning, Fahrradfahren oder Spinningradfahren, mit Rudern. Und klar, Laufen gehört dann auch so ein bisschen dazu. Natürlich dann wieder Bergeinheiten. Wir waren auch in den Bergen, obwohl es dann eben oben auch schon Schnee hatte, sind wir dann eben durch den Schnee gestapft.
Boah, ich habe mich so über Schnee gefreut, weil das ist das geilste Training überhaupt. Das ist so viel... Kraft, Ausdauer, Ermüdungswiderstandstraining. Also Schnee, da könnt ihr schimpfen, was ihr wollt. Schnee ist eine geile, geile Trainingseinheit.
Außer, dass er kalt ist.
Ja gut, was nicht tötet, härtet ab. Während die 100 Meilen war es auch kalt.
Ja, vor allem für den Betreuer. Und nee, also das Training war, man könnte sagen, sehr variantenreich. Und im Endeffekt, ja, hat es gereicht.
Ja, jetzt haben wir schon die Pointe vorhin weggenommen. Ich bin ins Ziel gekommen, tatsächlich.
Ach so. Entschuldigung.
was der Sebastian gerade angesprochen hat, ich habe das Training tatsächlich zu 100% alltagstauglich gestaltet. Also natürlich habe ich das Glück, dass mir der Rücken insofern freigehalten wird, dass ich sagen kann, hey, ich bin jetzt mal 3 Stunden weg im Fitnessstudio, Spinningbike und danach noch eine Stabi-Session. Oder ich fahre eben am Nachmittag, Entschuldigung, in die Berge. Und aber es ist letztendlich, es klingt zwar blöd, aber wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und so ein Wille kann wirklich Berge versetzen. Und ich wollte diese 100 Meilen, ich wollte wissen, was kann ich oder wie weit kann ich gehen, ohne mich natürlich in Gefahr zu bringen. Letztendlich, glaube ich, habe ich mit einem im Verhältnis gesehen geringen Trainingsaufwand wirklich was geschafft, worauf ich jetzt im Nachhinein sehr, sehr stolz bin und was ich auch nur jedem ans Herz legen kann, dass die Ausreden, die sind natürlich immer parat, aber wenn ich ein Ziel vor Augen habe, die 100 Meilen waren für mich in dem Moment tatsächlich ein realistisches Ziel, dann dann ziehe ich es durch, dann baue ich mir kleine Brücken im Alltag. Was ganz wichtig ist, was ihr nicht vergessen dürft, ist der Belohnungseffekt. Also gönnt euch die Schokolade, gönnt euch das heiße Bad danach oder auch einfach nur lecker essen gehen oder ein Bier. Also ich trinke übrigens gerade eins. Ich gönne mir auch. Und ja, ich weiß nicht, also es ist, ich finde es sehr wichtig, dass man A, weiß, wofür man es macht und B, einfach eben sich das Ziel in realistische kleine Ziele unterteilt und dann um keine Ausrede mehr verlegen ist. Also nee, im Gegenteil, jede Ausrede verlegen ist vor sich selbst.
Ja.
Hat das jetzt Sinn gemacht?
Ich weiß es nicht. Ja, also der letzte Satz, den musstest du umdrehen. Aber ja, zum Rennen?
Zum Rennen, das musst du erzählen. Ich bin einfach nur...
also dann.
Es gibt ja so einen Spruch, gell, bei Ultraläufern. Left, right, repeat. Ich glaube, 12 Stunden bis 72 Stunden sogar. Und das habe ich halt einfach durchgezogen. Links, rechts, links, rechts.
Also dann mal das Rennen aus meiner Perspektive. Also am Start. Ja, es war dunkel am Start. Und das war auch eben die erste Startgruppe. Die schnellere Startgruppe ist, glaube ich, 2 Stunden später gestartet, um 7. Sandra Start war um 5. Ich keine Ahnung, es, glaube ich, geht wahrscheinlich nach irgendeiner ITRA-Rangliste oder nach Ultra-Punkten, in welcher Gruppe man starten muss. Es wurde dann eben entsprechend eingeteilt vom Veranstalter. Und ja, der Start war, fand ich, relativ entspannt. Es ist ein Teilnehmer ist sogar stehen geblieben an der Startlinie, nachdem der Startschuss gefallen war und das Feld war schon unterwegs. Die waren dann so 50 Meter weg und dann ist er erst losgelaufen, hat sich von seinen Angehörigen feiern lassen und auf die Strecke schicken lassen. Das fand ich ganz lustig, weil mir da der Gedanke kam, dass das Rennen sehr wahrscheinlich nicht am Start gewonnen wird und dass er noch genug Zeit hat, da eben wieder nach vorne zu laufen. Und mein erster Anhaltspunkt war dann Kilometer 40 in etwa. Also die VPs waren weiter auseinander als bei anderen Rennen. Zum Beispiel beim Zut ist ungefähr alle 10 Kilometer eine VP.
Boah, der Zut, also wer den je laufen möchte, das ist eine kulinarische Pilgerreise. Ich sag's euch, beim Zut kann man essen, das ist der Wahnsinn.
Beim Corsa de Labora nicht, oder teilweise nicht. Also Kilometer 40 war super. Also das war ein kleiner Bauernhof in Slowenien. Der Bauer baut gerade da so eine kleine Pension. Ich kann es jetzt leider tatsächlich nicht empfehlen, weil ich nicht mehr genau weiß, wo es war. Und es war auch noch nicht fertig, war ein Rohbau, aber das Wohnhaus stand schon da schon wahrscheinlich seit den 50er Jahren und ist eben sein kleiner Bauernhof, waren ein paar Tiere, also viele kleine Katzen, ein kleiner Welpe, ein Wachhund, der aber sehr friedlich war und ein großes Zelt und der hat richtig aufgetischt, also da konnte man verschiedene Suppen essen, der hat sogar Schnaps hingestellt, da war richtig was los bei der VP, im Zelt waren Wärmepilze, also das war richtig gemütlich. Und jetzt stelle ich gerade fest, dass es schon VP2 war, aber es wurscht, ich erzähle trotzdem weiter. VP1 war unspektakulär, da kamen einfach die Läufer vorbei, sind abgepiept worden und dann ging es auch gleich weiter. War tatsächlich so ein bisschen im Industriegebiet und war nicht viel los. Also das ging da alles noch recht schnell und die Läufer waren alle recht fit. Bei VP2 oder bei der zweiten VP, wo ich war, ich glaube, das müsste VP2 dann sogar gewesen sein.
Das war irgendwo Kilometer 60 knapp, ja.
Okay. Ja, genau, und wir waren 20 Kilometer im Auseinander. Bin dann eben Sandra auch ein bisschen entgegengegangen, dass ich eben nicht nur im Zelt rumhock. Und da machen alle Läufer eigentlich noch einen guten Eindruck. Also die Sonne hat geschienen, es war einigermaßen warm. Und bei der Verpflegung, die vorderen Läufer sind relativ schnell bei der Verpflegung, nehmen sich so viel Zeit, wie es halt gerade das Rennen erlaubt, auch wenn die Abstände da schon so mehrere Minuten betragen. Und ja, je mehr Läufer dann kommen, desto gemütlicher wird es eigentlich. Die Leute setzen sich hin, essen ein Süppchen. Ich habe keinen direkt Schnaps trinken sehen. Allerdings waren die Schnapsflaschen anders gestanden, als ich dann gegangen bin. Und ja, war eigentlich eine richtig coole Verpflegungsstation. Und ich dachte halt, es geht auch so weiter. Und im weiteren Verlauf war es dann tatsächlich so, dass die Verpflegungsstationen eher spartanischer wurden. Also es gab dann teilweise halt nur noch wirklich Kekse, Apfel, Banane, glaube ich, Schokolade und Wasser und so Zitronentee, warmen oder lauwarmen.
Krümeltee.
Und ja, genau. Und eine VP gab es noch, Da musste man sich sogar wieder auschecken. Also sonst wurde man einfach nur gecheckt, also mit so einem Pieper an der Startnummer. Wenn man reinkam, das war die VP, wo die Wechselsachen deponiert wurden.
Das war Kilometer 83 oder 86.
86, ja. Und das war eben auch auf slowenischer Seite so ein, ich glaube, eine kleine Pension. Und die haben dann auch tatsächlich warm gekocht. Da gab es dann Krautsuppe mit Speck und noch irgendwas. Und was ich so faszinierend fand, da war eine italienische Gruppe von Läufern, die waren vor mir da. Und ich war dort ungefähr 1,5 Stunden, weil ich ja doch mit dem Auto dann einen Ticken schneller war als Sandra. Und die sind nach Sandra wieder raus. Die haben Wein, die haben ganz normal ihre Krautsuppe gegessen, gab es ja, ja kostenlos. Und haben dann aber erstmal noch Wein getrunken, dann einer hat ein Bierchen gezogen, dann gab es noch eine Runde eben Espresso und Kaffee. Und die haben da wirklich einen gemütlichen gemacht. Und ja, es war interessant, war aber eben auch schon Nacht und Kilometer eben 83.
86.
86. Ja. Und da waren dann die Leute schon ein bisschen angeschossener als bei Kilometer 40. Also man hat dann gemerkt, die Kälte zieht langsam und die ersten Leute sind ausgestiegen.
Boah ey, es war so arschkalt. Ihr macht euch keine Vorstellung. Es hatte zu dem Zeitpunkt schon minus 5 Grad ja, oder so. Ja. Boah, und das geht so auf die Bronchien. Also zu dem Zeitpunkt ging es noch, weil es war erst so 3 Stunden Nacht oder 4. Aber boah, ich sag euch, die ganze Nacht da draußen im Rumrennen und Belastung und Bronchien und tief einatmen. Ich dachte, also ist jetzt Vorsicht eklig, also am besten weggehören. Aber ich habe irgendwann, musste ich mich räuspern und dann dachte ich so, boah, ich habe eine Erbse im Mund. Und es war ekliger Auswurf. Und so ging das so weiter, dass ich da irgendwelche Bröckelchen vor mich hinaus... Okay, das ist so eklig. Na, so ist okay. Wenn ich mir so Bastians Gesichtsausdruck anschaue. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich sage euch, meine Bronchien haben, glaube ich, noch nie so gearbeitet. Aber toll, ich bin nicht krank geworden danach. Entschuldigung, muss weiter.
Wenn ihr das nachempfinden wollt, dann nehmt einfach so eine Packung Trockenfutter, Katzenfutter, mit ein bisschen Wasser gurgelt und spuckt es aus.
Na, es kam immer so nach und nach. Ja gut.
Entschuldigung. Und dann ging es eben weiter mit den VPs über 100. Und interessant war, es waren ja dort immer so Pritschen aufgestellt für die Läufer. Am Anfang war genau eine Pritsche da. Für irgendjemanden wahrscheinlich einfach prophylaktisch eine Pritsche muss da sein. Und je weiter es dann ging, desto mehr Pritschen waren da und desto mehr Pritschen wurden auch benutzt. Also die ersten Läufer haben geschlafen, waren dann so auch in Decken oder in ihre Wärmedecken eingehüllt und sind dann auch teilweise gar nicht mehr weitergelaufen, sondern haben einfach nur noch auf den Bus gewartet, der sie halt mit nach Hause nimmt. Und es wurde dann auch viel, viel ruhiger bei den Verpflegungsstationen. Also die Leute waren bei 102 schon sehr, sehr in sich gekehrt. War auch dann wieder nur noch eine Garage. Sehr spartanisch. Da habe ich dann eben auch schon relativ lange im Auto gesessen. Ich hatte glücklicherweise die Hundedecke hinten auf dem Rücksitz und die habe ich mich dann immer eingewickelt. Im Auto wird es übrigens in der Nacht sehr, sehr kalt. Also sollte irgendjemand mal auf die Idee kommen, im Winter im Auto zu übernachten. Also wenn man den Motor nicht die ganze Nacht laufen lässt, nimmt das Auto irgendwann die Außentemperaturen, also das und das richtig schnell. Ich war da brutal überrascht. Ich habe die Heizung zwischen den VPs immer richtig hochgedreht, dass das Auto überwarm ist und das hat nur eine Viertelstunde gedauert und war das wirklich brutal kalt. Kann man sich auch mal überlegen, wenn man in der Nacht im Stau steht oder so, im Winter, so eine Decke ist eine super Sache, wenn man die im Kofferraum hat, so als Alltagstipp, wenn ich klug scheißen darf. Ja, und dann ging es eben von 102 dann weiter Richtung, ich glaube 120 oder 125 war dann die nächste VP. Es war so ein Militärzelt, war dann auch vom Militär aufgebaut und dort war dann wirklich Stille. Also da kam ich rein, dann waren ein paar Läufer auf der Pritsche gelegen und ich dachte dann eben auch, dass die wieder aussteigen haben. Die haben ein Nickerchen gemacht und die drei, die da am Anfang drin gelegen waren, die sind tatsächlich weitergelaufen. Also die haben sich irgendwann angezogen, die haben da aber eine Stunde drin geschlafen.
Also man muss dazu sagen, wir sind zu dem Zeitpunkt halt auch schon über 24 Stunden am Stück
ja, genau, das war unterwegs kurz vor Sonnenaufgang wieder.
Genau, und das, also ich bin jemand, der sehr, sehr gerne sehr, sehr zeitig ins Bett geht. Also ich habe auch kein Problem, mich damit um 8:30 ins Bett zu legen, wenn es reinpasst. Aber komischerweise hat mir die durchlaufende Nacht nichts ausgemacht. Das ist eine Frage, die ich sehr, sehr oft bekommen habe. Natürlich war ich irgendwann mal müde, aber nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich kipp vornüber. Also der Körper ist da so unter Adrenalin und auch so, einfach du konzentrierst dich die ganze Zeit und wenn man arg konzentriert ist, dann wird man zwar ab dem Moment müde, wenn man sich nicht mehr konzentriert, aber weil man eben die ganze Zeit auf Vollspannung ist, kommt es einem nicht so arg vor. Also das hat mir überraschenderweise echt null ausgemacht. Ja. Genau, und an dieser VP ging es dann recht steil, also nach diesen 120 Kilometern, nee, oder was war das? 120, genau.
Das müsste 120 irgendwo gewesen
sein. 125 oder so. Also runter in das Tal, wo die VP war, mussten wir eine Mountainbike-Strecke runter, also mit so richtig krassen Downhills, so Deadly Drops oder wie das heißt. Die bin ich dann schon nur noch rückwärts runtergegangen. Nicht weil mir was wehtat, aber weil ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt einfach für die letzten 60 Kilometer meine Knochen schonen. Und dann ging es aus diesem Tal, wo das war, eben so einen steilen Anstieg wieder hoch. Und dann ging es ein frisch aufgeschüttetes Geröllfeld wieder runter. Und das war für mich der Tod, weil erstens bin ich generell nicht gut im bewegten Gelände. Also das Geröll hat halt gelebt, das hat sich mit verschoben. Das war so kieseliges, kleines Geröll. Und da hatte ich ganz gleich am Anfang von diesem Geröll Downhill einen Stein im Schuh, wollte mich aber nicht auf das Geröllfeld setzen, um den Stein rauszutun, sondern bin einfach weitergelaufen und habe dann schon auf der Hälfte vom Downhill gemerkt, okay, das wird eine Blase. Als ich unten war, habe ich gemerkt, okay, das ist eine Blase und zwar eine große Blase. Und ab da ging eigentlich der Verfall los bei mir. Das dann irgendwann habe ich einen Punkt erreicht, wo einfach jeder Schritt wehtat aufgrund der Blase. Natürlich ging es immer weiter und weiter, weil es war ja tatsächlich nur eine Blase am Fuß. Aber es gab Momente, in denen habe ich mir überlegt zu krabbeln, wenn ich was für die Knie gehabt hätte zum Drumbinden.
Also es ist interessant, auf welche Gedanken man kommt, wenn man schon praktisch die Nacht durchgelaufen ist, weil das Gelände ist so, selbst wenn du dir da eine Matratze auf die Knie bindest, du kannst da nicht krabbeln. Also es geht halt einfach nicht. Also es ist wirklich, ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen, in welchem körperlich schlechten Zustand man ist, wenn man so eine Nacht da durchgelaufen ist.
Bei minus 7 Grad.
Bei minus 7 Grad, es ist tatsächlich faszinierend. Also die nächste VP, bei der ich dann war, war ja dann schon tags. Das ging dann erstmal noch. Also da hat man es das andere noch gar nicht so angesehen. Klar sieht man, dass das nicht mehr das blühende Leben ist, was da einem dann entgegenkommt. Ich bin dann auch noch mal entgegengegangen. Aber da war sie noch aufgeräumt. Und eine VP später dann war es schon so, da kam Sandra vollkommen aufgelöst zur Verpflegungsstation, weil sie sich auf der Startnummer verguckt hat wegen den Cut-Off-Zeiten und dachte, dass sie praktisch den Zielschluss nicht mehr schafft. Also was unheimlich schnell von vernünftigen Leuten, die im Endeffekt ja nicht unter einer körperlichen Ausnahmesituation unterwegs sind, dann erkannt wurde. Also ein 57-Kilometer-Läufer hat dann ganz trocken darauf hingewiesen, so ja, es kann nicht sein, dass die 100 Meilen bei 18 Uhr im Ziel sein müssen und die 57 erst um 19.30 Uhr. Und dann auf der Startnummer, also war ganz klar 18 Uhr für eine VP gestanden, aber einfach nach, keine Ahnung, was das war, nach 30 Stunden oder so, ist man einfach wohl nicht mehr in der Lage, die Startnummer so genau zu lesen, wie sie halt da stand.
Es war ja so, gell. Also ich hatte ja meine Uhr angemacht im Wandermodus, einfach nur, dass ich die Zeit sehe, wie lange ich schon unterwegs bin. Und auf der Startnummer stand aber die Cut-Off von also nach regulärer Uhrzeit, so 16 Uhr, 17 Uhr. Und ich konnte tatsächlich nicht mehr rechnen, wie viele Stunden, also zum Beispiel, ich bin 5 Uhr morgens losgelaufen, ich bin nicht mehr auf das Ergebnis gekommen, wie viel 5 Uhr plus 30 Stunden sind. Ich habe dann auch so 24 Stunden ist nochmal 5 Uhr, aber dann wie viel fehlt? Also ich habe echt diese Rechnung nicht hinbekommen. Und oh Gott, wann ist 17 Uhr? Wie lange, wie viele Stunden habe ich dafür Zeit? Also das funktioniert halt einfach gar nicht mehr. Das ist ja jetzt peinlich zu sagen, es tut mir leid, aber ich kann eh kein Mathe und bin nicht gut in Rechnen und Zahlen, aber da hat einfach nichts mehr funktioniert und das hat mich kirre gemacht, dass ich nicht mehr die Zeiten addieren konnte, wie lange ich jetzt eigentlich brauche. Aber irgendwann wurde es dann wieder dunkel und dann war ich auch schon fast im Ziel. Also ich weiß nicht, also ab dann ging es irgendwie schnell.
Jetzt geht es jetzt richtig los.
Ich weiß es
also
nicht.
Also ich bin dann eben im Auto von der Verpflegungsstation ins Ziel gefahren, habe einen befreundeten Läufer noch mitgenommen, der aussteigen musste, der ist tatsächlich nach 40 Metern umgeknickt beim Start von den 57 Kilometern und hat es dann probiert und ist erst bei Kilometer 35 oder 40 war das, ist er dann ausgestiegen. Ja, und den habe ich halt mitgenommen und bin dann vom Ziel Sandra entgegengelaufen oder entgegengegangen. Und das fand ich super interessant. Es ging dann unten eben, also zuerst aus Triest raus oder da, wo das, ich glaube, das Ziel ist in Triest, das ist zwar nicht im Ortskern, aber eben im Ortsgebiet von Triest auf einem Sportplatz. Und dann geht es eben runter ans Meer und am Meer an der Steinküste entlang. Also es ist ziemlich verblocktes Gelände. In den Alpen würde man sagen, das ist durchaus ja, ein schwieriges Terrain. Also muss man durchaus mal kraxeln.
Und genau, und das mit 150 Kilometern in Knochen. Und oh, Halleluja.
Das ist unglaublich, der Unterschied von Leuten. Also man sieht es ja an der Startnummer, die schon 160 Kilometer in den Knochen haben oder 164 Kilometer und Leuten, die nur 53 Kilometer in den Knochen haben. Also das ist ja der normale Corsa del Labora, also jetzt nicht der Ultra. Also die Kurzstrecke von 57, ich glaube mittlerweile gibt es noch eine kürzere, ist, also die Leute sehen ja müde aus, aber die sind quicklebendig im Vergleich zu den Leuten, die eben wirklich 160 Kilometer schon in den Knochen haben. Das ist wie einfach, so stellt man sich einen Zombie-Walk vor. Und die Leute können dann teilweise so kleine Stufen kaum mehr halten. Also wenn so von der Höhe von einem Randstein, da müssen die dann im Endeffekt davor stehen bleiben, einen Fuß runtersetzen oder sich irgendwo festhalten. Das ist ein faszinierendes Schauspiel. Und dann auch, als ich Sandra eingeholt, also oder als sie mir entgegenkam, war einfach ja, so ein Level erreicht, so psychisch und körper, also psychisch und physisch einfach so genau, also zum Ende des roten Bereichs, also so das Limit war einfach erreicht. Jetzt nicht irgendwie, ja, dass er hätte krabbeln müssen, aber man hat gemerkt, okay, jetzt braucht es nicht mehr viel. Und was ich auch faszinierend fand, war das subjektiv empfundene Geschwindigkeitsempfinden von Sandra. Weil, also ich bin jetzt nicht brutal zügig entgegengegangen, aber auch nicht furchtbar schnell, also ganz normalen Schritt. Und dann auf dem Rückweg, das war also sehr, sehr langsam. Und klar, es ging einfach auch nicht mehr schneller, aber es wurde von der Sandra, so habe ich empfunden, als ganz normales Tempo empfunden. Also das war teilweise wirklich so, wo du denkst so, ja, wie Zeitlupe, manche Bewegungen. Das ist nicht, das, hey. Nein, das ist also so einfach so, als nicht, also das war wahrscheinlich schon noch ein bisschen schneller, aber so die, also jeder Schritt oder manche Schritte waren einfach dabei, da hat man richtig gemerkt, okay, da ist jetzt die ganze Koordination und Konzentration gefragt, um einfach ja dieses verblockte Gelände da am Meer zu meistern. Also da das ist ja wahrscheinlich wie wenn man psoffen ist, ja, also wenn man da jemand mit 3 Promille drüber schickt, der hat ähnliche Probleme. Das ist jetzt böse zu sagen, aber das ich fand das Wahnsinn.
Ich war zu diesem Zeitpunkt 37 Stunden wach, gell?
Also es ist von außen einfach faszinierend zu sehen. Und einen fand ich super faszinierend, der war eher überraschend. Das war, ich glaube, es war ein Slowene. Und der ist gegangen, oder der ist die 167 gelaufen. Ich glaube, dem ist seine Digitalkamera an der linken Hand festgewachsen gewesen. Das war eine der ersten, die auf dem Markt war. Ist in der Jogginghose gelaufen. Das Einzige, was er hatte, also was wirklich jetzt so High-End-Equipment waren die Schuhe. Die waren echt gut. Und, aber ansonsten hatte der so ein Ballonseiden, schon fast Jogginganzug. Also so richtig ein Pluderding. Auch die Jacke oben. Eine ganz normale Mütze und einen Eastpak-Rucksack. Und damit hat der das eiskalt runtergezogen. Der hat auch bei der einen VP da ein Stündchen geschlafen und da dachte ich eigentlich, dass er aussteigt und hat sich dann aber wieder, also wie ein Wanderer, hat er sich einfach wieder auf den Weg gemacht und ist weitergegangen. Und der sah tatsächlich noch fit aus, auch am Meer. Also ich glaube, der hat einfach so einen Wochenendausflug gemacht. Also es ist zwar böse zu sagen, dass es ein Freak ist, aber der war wirklich in seiner eigenen Welt. Also es ist auch so, weil ich habe ihn dann gegrüßt und wir haben uns ja öfters gesehen und der hat mich angeschaut. Ja, also vollkommen überrascht, dass jemand mit ihm spricht oder irgendwie. Ja, fand ich faszinierend, lustig.
Aber beim Zut gab es auch zugleich so jemanden.
Ja,
gut. Beim Zut, also beim Tugspitz Ultra Trail, war auch einer auf den 100 Kilometern, der hatte nur so Leinenshorts an oder sogar so eine Decke war ja. Das, genau. Und
einen selber gebastelten Rucksack.
Genau.
Seine Schuhe hatten brutale Löcher.
Und also einen Stock.
Holzstocke.
Ja. Egal, also zurück zu den 109.
Ja, und ich muss jetzt den letzten Kilometer, muss ich auch noch erzählen. Auf jeden Fall, also der körperliche Zustand hat keine schnellen Bewegungen mehr zugelassen, bis zu dem Zeitpunkt, als uns ein Mann und eine Frau überholt haben. Und Sandra hat nicht erkannt, ob die Frau eine 100-Kilometer-Läuferin ist oder nicht.
100 Meilen.
100 Meilen läuft, Entschuldigung. Und es war dann eben so, ich bin dann so seitlich gelaufen, um zu gucken, welche Farbe die Startnummer hat, habe es aber auch nicht gesehen, weil es halt einfach dunkel war. Und ich wollte dann da auch nicht praktisch einen halben Meter mit meiner Stirnlampe dann davor stehen und da auf die Nummer gucken. Und Sandra war in ihrer Startgruppe zu dem Zeitpunkt auf Platz 2. Und
nee, ich dachte, ich bin Platz 3.
Du bist, genau, also wir waren uns eben nicht ganz sicher, weil die eine ist noch ausgestiegen dann.
Genau.
Irgendwie so, also, du warst mal Platz 3. Und ich habe auch gesagt, mir ist nur eine entgegengekommen. Aber man kann es ja dann eben irgendwie übersehen. Und dann hat Sandra wieder das Laufen angefangen. Also wenn man so will, auch das Sprinten. Ich musste nicht die letzten Reserven mobilisieren, um mitzusprinten. Also es ging relativ gut. Aber es war Wahnsinn, was der Körper mobilisiert, wenn im Endeffekt eine Horde Elefanten hinter einem her ist oder so. Ich weiß es nicht, was da noch ausgeschüttet wurde.
Ich dachte,
an Nahtodendorphinen.
Sie nimmt mir bei meinem ersten 100-Meilen-Lauf quasi das Treppchen, den dritten Platz, weil ich dachte, es geht um Platz 3 oder 4. Und ich bin gelaufen und ich habe mich dann irgendwann umgedreht und habe noch eine andere Läuferin eingeholt und dachte dann, ich bin quasi sicher, dass sie sich nicht mehr an mich rantraut. Und dann fing sie wieder an zu sprinten und ich aus vollem Hals, Bitch! Aber das, also zu niemanden, sondern einfach nur, weil dieser Fakt, weil ich jetzt doch mal sprinten musste und dann bin ich ins Ziel gelaufen.
So zwischendurch noch. Also Sandra ist ja von dieser Minigruppe dann weggekommen, 25 Meter, aber mehr wurde es halt nicht, weil einfach die Beschleunigung nicht mehr ausgereicht hat, um noch weiter wegzukommen. Und ich habe mich halt umgedreht und dann hat Sandra gefragt, wie weit sind sie weg? Und ich so, immer noch 25 Meter. Und dann, meine Beine tun so weh. Dann habe ich nur gesagt, hast du angefangen zu laufen, jetzt läuft es auch zu Ende. Und ja, es ist irgendwie surreal. Also so das Szenario, als Außensteher ist lustig. Also ich kann jedem nur mal empfehlen, wenn ihr ein Wochenende Zeit habt, bietet euch als Ultra-Betreuer an, um sowas auch mal zu erleben, also irgendwie mitzumachen. Das ist eine interessante Erfahrung. Im Ziel
habe ich erstmal ein Bier getrunken.
Ja, also erholen sich die Leute dann relativ schnell. Was ich interessant fand, war, dass du so gezittert hast und es nicht an der Kälte lag, sondern einfach, weil die Muskeln vollkommen durch waren.
Siehst du, das hatte ich ganz vergessen. Also ich habe tatsächlich im Ziel, ich habe einfach nur gezittert. Ich weiß nicht, ich glaube, es war teils die Kälte, teils die Ermüdung.
Ja, im Hotel ja dann auch noch.
Im Hotel dann auch und dann, also ich konnte tatsächlich, auch wenn ich 38 Stunden oder sogar 40 Stunden insgesamt wach war, ich konnte nicht einschlafen, ich war total überdreht, ich habe dann noch einen Tee getrunken. Und als ich endlich zur Ruhe kam, bin ich nach 2 oder 3 Stunden nachts wieder aufgewacht, weil ich ein komplett nass geschwitztes T-Shirt hatte. Da merkt man, da hat der Körper richtig gearbeitet. Und
kleiner Entzündungsprozess wahrscheinlich. Oder
alle
so.
Entzündungen, die gerade so am Aufkochen war, hat er raustransportiert. Also das fand ich unglaublich interessant. Das hatte ich so noch nicht. Ich bin dann quasi aufgestanden, ich habe es zumindest versucht, habe mir ein anderes T-Shirt angezogen und mich dann auf die äußerste Bettkantenseite gedrängelt, dass ich nicht in meinem eigenen Schweiß liege. Es war eklig. Aber dann, also gut, am nächsten Tag ging es mir nicht ganz so gut, also einfach von den Bewegungsabläufen, aber grundsätzlich.
Und der Appetit war auch noch nicht da.
Großes Phänomen, ich hatte keinen Hunger, ich hatte auf nichts Hunger, also schon, ich glaube, ich hatte einen Mineralstoffmangel dann irgendwann, ich hatte nur so auf Säfte hatte ich Lust und ein paar Chips oder so Reiswaffeln waren gut für den Magen, aber ich konnte echt nichts essen, also das war total strange. Das habe ich sonst nicht. Also nach den 100 Kilometern hatte ich es zum Beispiel gar nicht. Und es war das erste Mal, dass ich es so extrem hatte, dass ich nichts essen konnte.
Also der Sprung von zur nächsten Ultradistanz ist ja schon im Endeffekt 60 Kilometer weiter.
Ja.
Also ich glaube, das ist schon ein großer Punkt. Also ich glaube, wenn man das auf die Bahn transferiert und sagt, so, ja, ein 1500-Meter-Läufer, der auf 5000 Meter wechselt, da ist der Sprung nicht ganz so groß, obwohl er mehr als dreimal so weit ist. Aber die Sprünge beim Ultralaufen, also für mich ist das jetzt eh nicht ganz so greifbar. Ich finde das schon Wahnsinn. Also das dann nochmal 60 Kilometer draufkommen. Also 100 Kilometer ist jetzt auch nicht so kurz.
100 Kilometer taugt mir. Also ich glaube jetzt, so mit ein bisschen Abstand gesehen, ist tatsächlich meine Distanz, auf der ich mich zu Hause fühle, sind 80 bis 120 Kilometer. Also ich hatte auch bei den 100 Meilen hatte ich ein riesengroßes Hoch. Das war bei Kilometer 110 etwa. Da bin ich gelaufen. Also mein subjektives Empfinden war schnell. Ich habe die Uhr immer noch nicht ausgewertet. Aber ich bin einfach gelaufen und es hat Spaß gemacht. Und ich habe mich so gefreut, dass ich irgendwie Kilometer 100 und mir geht es immer noch gut und Kilometer 110. Und ja, dann kam das, also das Geröllfeld bei Kilometer 120 hat mir echt, also gefühlt das Genick gebrochen. Genau. Jetzt haben wir ganz schön viel gelabert. Wir sind schon wieder bei also über 30 Minuten. Wow.
Ja, aber wenn wir jetzt die 160 Kilometer detailliert erzählt hätten, dann hätten wir jetzt noch 37 Stunden und 10 Minuten.
genau. Was, tja, genau. Jetzt habe ich einen Hänger.
Ja,
es gibt, ich glaube, wir sind fertig mit unserem 100-Meilen-Special, weil viele noch gefragt haben, wie das kopfmäßig geht.
Ah, das kann ich noch erzählen. Ich habe mich ja entschlossen, einfach so Instagram-Stories zu machen, um zu berichten, weil einige Freunde gefragt haben, ja, ob ich ihnen Facebook-Nachrichten oder WhatsApp-Nachrichten schicken will. Und ich habe das dann irgendwie so gebündelt, dass ich mir einfach gesagt habe, ich mache einfach ein Foto und Instagram-Nachrichten oder Instagram-Stories. Ist für mich einfacher, muss ich nicht so viel schreiben. Und ich war überrascht, wie viele Leute an dem Rennen teilgenommen haben. Also so als Cheerleader. Ja, und ich musste Grüße ausrichten und also das fand ich ganz super und wurde von Leuten angeschrieben, von denen ich noch nie was gehört habe oder die mich noch nie angeschrieben hatten und ja, wurden die Stories eben kommentiert, das fand ich faszinierend eben auch da, und vor allem auch mitten in der Nacht.
Ja, also da vielen Dank für alle, die quasi mitgelaufen sind, das hat mich total gefreut. Sebastian hat auch immer brav ausgerichtet und ich hatte dann ein müdes Lächeln, nicht müde im Sinne von hochnäsig, sondern müde im Sinne von wirklich müde. Und ja, wie schon gesagt, wenn ihr ein Ziel vor Augen habt, lasst euch nicht durch irgendwie euer Umfeld da einschränken, die sagen, oh, das ist nicht mehr gesund und wieso machst du das und wovor läufst du weg, ist auch immer so ein klassischer Begriff. Also meine Antwort ist da ganz gerne, ich laufe vor nichts weg, ich laufe auf was zu, nämlich ein Ziel. Und mir persönlich haben die 100 Meilen, also es hat mich, also ich habe mich selber, das ist auch so, es klingt so wie eine abgedroschene Floskel, aber man lernt tatsächlich sehr viel über sich selber und seinen Körper und seine mentale Verfassung, wenn man da mal 38 Stunden am Stück vor sich hinkrebst. Und ja, ich habe tatsächlich für mich beschlossen, dass ich nicht weiß, ob ich es nochmal machen würde, weil es einfach tatsächlich keine Dauerdistanz werden sollte für Knochen und Gelenke. Ist da sicherlich auch irgendwann mal eine Grenze erreicht, aber ich bin unwahrscheinlich froh, dass ich es gemacht habe. Ich bin noch viel, viel glücklicher, dass mich Sebastian und mein Umfeld da so unterstützt haben. Und ich finde es auch super, dass gerade in dem Ultra-Trail-Bereich inzwischen die Gleichstellung von Mann und Frau da so ist, dass auch Männer oder fast alle Frauen, die gelaufen sind, hatten eigentlich ihren Partner, ihren männlichen dabei zum Betreuen. Und das ist einfach super. Ja, das macht euch Männer so unglaublich männlich, dass ihr uns da unterstützt. Und ja, klingt blöd, aber es ist tatsächlich so. Also da bin ich schon super dankbar und auch Chapeau an alle Verpflegungsmänner da draußen, die ihre Frauen unterstützen. Das ist ganz toll. Genau, soweit von uns. Ihr könnt gerne schreiben, über was wir noch berichten sollen. Das war das 100-Meilen-Special.
Wiederschauen.
Servus.